Heute zu Gast auf meinem Talksofa Unternehmer, Podcaster und Veranstalter Michael Siegler. Michael hat gegründet, Unternehmen verkauft und sich im Laufe der Zeit ein beachtliches Netzwerk aufgebaut. In seinem Podcast Macht was hatte er bereits spannende Gäste wie Sarah Nuru, Jana Linke, Steffi Jones und PolitikerInnen wie zum Beispiel Sarah Wagenknecht oder Christian Lindner vor dem Mikro. Die Erläuterung von politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozessen liegt ihm sehr am Herzen. Transparenz führt eben zu Verständnis, was wiederum die Basis für eine funktionierende, demokratische und nachhaltige Gesellschaft ist. Daher sprechen wir auch in unserer Folge über wirklich brauchbare Lösungen, um eine gleichberechtigte Arbeitswelt zu schaffen, wie wichtig es ist, Panels divers zu besetzen, hier jedoch erstmal der Grundstein dafür gelegt werden muss und darüber, was er als erfolgreicher Unternehmer für Fails und Erfolge hatte, die wir in dieser Folge mit dir teilen. Ich wünsche dir unheimlich viel Spaß. Wie immer freuen wir uns, wenn du dem Podcast 5 Sterne gibst, einmal auf iTunes, auf Spotify und natürlich eine kleine Bewertung da lässt. Das würde uns sehr viel bedeuten. Und jetzt mega viel Spaß bei dieser neuen Folge mit Michael Siegler. Du hörst den Business Talk Sofa Podcast mit mir, Anja Hermes, Gründerin und CEO von Femboss. Jede Woche treffen wir beide uns hier und sprechen darüber, wie auch du dein Herzensprojekt, deine Idee in ein erfolgreiches Business verwandeln und dadurch dein Dream Life leben kannst. Klingt cool, oder? Dann viel Spaß bei dieser neuen Episode. Hallo, lieber Michael. Ich freue mich sehr, dich heute auf unserem Business Talk Sofa begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf und ich bin gespannt, welche Fragen du so an mich hast und ob bzw. wie ich sie beantworten kann.
Ja, ich bin total gespannt. Wir hatten ja auch schon in unserem Vorgespräch, hattest du mir von einer sehr hitzigen Story erzählt auf LinkedIn bezüglich eines Panels, wo es eben auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob überhaupt eine Frau dabei war auf dem Panel, aber auf jeden Fall ging es auf LinkedIn so ein bisschen heiß her. Vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in diese Situation und super gerne auch nochmal natürlich deine Meinung dazu teilen, weil wir hatten nämlich beide auch gesagt, ja, es muss sich da was ändern, aber man sollte vielleicht auch, bevor man etwas äußert, erstmal vielleicht näher recherchieren oder ja, bevor man da vorschnell irgendwas feuert und jemanden ankreidet. Deswegen, vielleicht magst du uns da mitnehmen in diese Geschichte.
Das geht dann ja direkt tief rein sozusagen. Ja. ehrlicherweise, so Situationen, wie ich sie gleich beschreibe, habe ich in dieser oder in abgewandelter Form in den letzten Jahren ab und zu mal erlebt und frage mich dann immer, ob das so der richtige Weg zum Ziel, in dem Fall Geschlechtergerechtigkeit, würde ich mal so als Ziel ausrufen an der Stelle, ob es da im Business so dann auch dahin geht. Aber die Geschichte, auf die du anspielst, ich war im letzten Herbst bei einer Konferenz eingeladen, habe auf einem Panel gesessen, ging um Online-Marketing und Tech-Themen, über die wir gesprochen haben. Und ich glaube, wir waren zu viert oder fünft da auf diesem Panel, haben so eine halbe Stunde diskutiert. Und inklusive Moderator waren es nur Männer auf diesem Panel. Von diesem Panel gab es dann ein Foto, das habe ich auf LinkedIn geteilt und gesagt, Mensch, irgendwie war eine super Konferenz, hat Spaß gemacht und auch die Inhalte waren ganz gut. Und die erste Reaktion, die darauf kam, war von einer Frau in etwa, also jetzt nicht wörtlich zitiert, aber so nach dem Motto, also dass ihr euch überhaupt noch traut, irgendwie solche Panels zu machen, wieso schämt euch in etwa? Und ja, dann guckt man dann natürlich drauf und sagt so, Mensch, ja, okay, sie hat einen, da wo sie hin will, sozusagen den Punkt, den sehen wahrscheinlich sogar alle, die auf diesem Panel gesessen haben. Die Frage ist halt so ein bisschen, war das die richtige Art und Weise, quasi sozusagen die Leute zu beleidigen, die da auf dem Panel sitzen? Oder guckt man nicht vielleicht vorher nochmal drauf, was war das eigentlich für eine Konferenz? Wer war da insgesamt eigentlich so, was war da so an Gästen unterwegs? Wie haben die anderen Panels ausgesehen? Was für Vorträge wurden gehalten? Und lustigerweise hat dann der Veranstalter dieser Konferenz, der ist dann sozusagen mit dazu gekommen in die Diskussion. Mhm. Und der war relativ stark empört, weil nach eigener Aussage hatte er auch reine Frauenpanels. Er hat ein reines Frauenteam, was diese Konferenz organisiert, die sich sehr, sehr dafür einsetzen, dass Frauen auch auf der Konferenz sehr präsent sind. Und was die Dame, die da so ein bisschen aggressiv unterwegs war, halt nur gesehen hat, war ein Ausschnitt, ein Bild von einem Panel, von einer zweitägigen Konferenz, wo gerade da waren mal keine Frauen dabei. Und das führte dann auch so ein bisschen zu einer etwas hitzigeren Diskussion so zwischen Veranstalter und der Dame auf LinkedIn. Und hat sich auch nicht so wirklich aufgelöst, aber die Empörung des Veranstalters ist es geblieben. Und der war tatsächlich sauer und in dem Fall meiner Meinung nach auch zu Recht, weil die wirklich in dieser Corona-Zeit eine extrem hochwertige Veranstaltung auf die Beine gestellt haben, extrem gutes Programm zusammengestellt haben und sie haben es auch noch geschafft, da möglichst, ja, sozusagen geschlechtergerecht die Speakerrollen zu verteilen, soweit das halt möglich ist. Gerade im Marketing-Tech-Bereich ist das ja auch nicht so einfach. Mhm. Und dann hat er sich da relativ hart eine eingefangen von der Dame, weil genau auf diesem Ausschnitt, den ich gepostet habe, die Konferenz sozusagen nicht zu überblicken war. Und das war schon, also war für mich sehr interessant, das zu sehen und diese Diskussion zu sehen und dann aber auch dieses nicht zurückziehen sozusagen, dann so nach dem Motto, ja, da sind aber jetzt keine Frauen, also das ist ja irgendwie, ist ja so kacke, auch wenn auf anderen Panels Frauen sitzen, so ungefähr, aber da jetzt nicht, das ist echt, und da frage ich mich eher so, gibt es nicht so ein bisschen mehr Miteinander als dann gegeneinander, ein bisschen mehr Ruhe, lass uns doch einfach mal in Ruhe draufschauen, war es jetzt wirklich so, wie es der erste Eindruck ist, weil der erste Eindruck stimmt ja in vielen Lebensbereichen nicht immer.
Würdest du dann sagen, also wie würdest du jetzt als Michael es dir wünschen, gerade jetzt vielleicht, wenn wir mal bei der Sache bleiben, dass man sagt, okay, man soll erstmal nicht irgendwie vorschnell urteilen, weil letzten Endes, ich denke, diese Dame hat ja, denke ich, so wie ich jetzt ja auch im Prinzip mit unserem Frauennetzwerk, wir sagen, wir möchten ganz gerne divers werden, wir möchten eine Gleichberechtigung schaffen und möchten aber im ersten Sinne mehr Gründerinnen eine Bühne geben, in die Sichtbarkeit gehen. Ich denke mal, das hat diese Frau natürlich ja auch vielleicht eine gewisse Mission, die dahinter steht. Das ist ja auf jeden Fall schon mal, ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber dann die Frage natürlich, wenn halt dann sowas passiert, glaube ich, ist es schwierig, weil es dann ja eben genau in das Gegenteil rutscht, würde ich fast schon sagen, weil man dann natürlich auch schwieriger, sage ich mal, aufeinander zugehen kann, wenn man vorschnell urteilt. Und wie würdest du oder wie hättest du dir diese Situation denn gewünscht?
Na, ehrlicherweise, ich hätte mir gewünscht, dass die Dame einfach mal gefragt hätte. Und lustigerweise, sie kennt sowohl mich als auch den Veranstalter der Konferenz durchaus, ja, gut ist vielleicht übertrieben, aber man kennt sich zumindest, ist in Hamburg, ist eine Branche, man tauscht sich aus. Sie war auch schon, bin ich ziemlich sicher, auf Veranstaltungen dieses einzelnen Konferenzveranstalters, hat das schon öfter mal erlebt. Und da einfach mal die Frage zu stellen, sag mal, war das jetzt überall so oder war das eine Ausnahme, dass da nur Typen rumsitzen auf diesem Panel? Oder wenn da nur Typen rumgesessen haben und das war bei anderen Panels auch so, das fände ich echt blöd von euch. Irgendwie sowas hätte man ja sagen können, aber sowas so ein bisschen so, ja, schämt ihr euch denn nicht, dass ihr überhaupt noch sowas macht? Das ist ja schon so, ich verteile erstmal eine Ohrfeige, bevor ich überhaupt frage. Ja, und ich bin ja generell gegen Gewalt, also Ohrfeigen finde ich nicht so toll.
Ja, ja. Das erinnert mich tatsächlich, ich weiß nicht, ob du oder auch die ZuhörerInnen das Buch kennen, die 5 Sprachen der Liebe. Sehr geiles Buch, weil jeder eine bestimmte Sprache hat, in die er sozusagen einmal kommuniziert, aber auch super gerne auch, ich sag mal, empfängt. Und es geht immer darum, weswegen ich das kurz erzähle, weil ich das so passend finde, hätte diese Dame, oder ich denke einfach in allgemeinem Kontext geht es ja darum, oder ich denke, wie wir alle vorankommen möchten, wenn wir sagen, wir möchten gerne Gleichberechtigung in den unterschiedlichsten Bereichen, dann eben nicht mit dem Finger vorzugehen und eher, ich sag mal, brutal, laut, wie auch immer, sondern dann eben auch eher mal zu sagen, wie bei der Sprache der Liebe, wenn man in eine Diskussion geht mit dem Partner, mit einem Freund, Freund wie, Freundin, wie auch immer, erst mal zu sagen, wie es einem selbst geht. Also nicht du, sondern ich, ja, wie fühle ich mich gerade? Und das, finde ich, hat gerade so schön gepasst. Und das ist auch so mein Wunsch, auch auf jeden Fall, wie wir überhaupt diese ganze Geschichte mit Diversity und Gleichberechtigung voranbringen können, ist erstmal zuhören, in Diskussion gehen und ja, auch konstruktiv einfach darüber sprechen und zusammen Lösungen finden. Also das wäre auf jeden Fall auch mein Wunsch für, ja.
Zusammen Lösungen finden, finde ich tatsächlich einen guten Punkt. Und ich selber bin ja auch Konferenzveranstalter und habe der Dame dann gesagt, naja, die Stoßrichtung ist die richtige, aber hilf doch bitte auch, dass Frauen bei Konferenzen zum Beispiel auch eher mal zusagen, wenn man sie, wenn man sie fragt, ob sie auf die Bühne gehen wollen. Und es ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich sogar viele Podcast-Hosts, aber auch Konferenzveranstalter sagen, in dem einen oder anderen Bereich ist es halt gar nicht so einfach, da ein ausgewogenes Verhältnis hinzubekommen, weil einerseits natürlich sind Frauen ja einfach auch oft nicht in den Positionen, die man braucht, sozusagen, um auf einer Bühne über etwas irgendwas zu erzählen zu können oder einfach so, wie unsere Gesellschaft gestrickt ist. Ja, ich sag mal, wenn du eine Konferenz machst mit den Reichen und Mächtigen, sind halt deutlich mehr Männer als Frauen einfach da, weil die Männer die Macht haben sozusagen in der Gesellschaft oder stärker haben. Und wenn du das ändern willst, musst du Frauen da ja auch hinbringen und das wollen wir ja auch alle, oder nicht wir sie hinbringen, also wir gemeinsam da hingehen, aber grundsätzlich steht so ein Konferenzveranstalter ja immer vor der Herausforderung, er will ein spannendes Programm zusammenstellen und er braucht dafür die richtigen Leute. Mhm. Und allein aufgrund der Struktur in der Digitalindustrie sind da schlicht mehr Männer als Frauen. Das heißt, er muss sich sehr stark engagieren, dann das auch ausgewogen auf der Bühne darzustellen. Mhm. Und da hilft es dann oft nicht, dass man sagt, naja, ich kenne aber noch 37 andere interessante Frauen, die kennen wir alle, sondern es muss ja dann zu dem Thema passen, muss zu diesem Veranstaltungsprogramm passen. Und da dann zu unterstützen und zu sagen, hey, wenn du welche brauchst, sag mir genau, was du brauchst. Ich helfe, ich schaue, ich vielleicht leiste ich auch Überzeugungsarbeit mit und helfe, die wirklich guten Frauen auch auf diese Bühne zu bringen, sozusagen. Also die Zweifel, die vielleicht da sind, auch zu überwinden. Und dass man da gemeinsam dran schraubt und das Thema voranbringt. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt. Und damit sind wir dann halt so bei dem Miteinander, nicht bei dem Gegeneinander. Weil wenn du heute, ich bleibe bei diesem Konferenzbeispiel, viel mit Menschen sprichst, hast du halt oft den Eindruck, dass gesagt wird, entweder wird dir latent unterstellt, also wie in dem Fall auch dem Veranstalter latent unterstellt, er würde die Frauen auch bewusst weglassen, wenn er dann die Sorge äußert, er bekommt die Frauen nicht, wird gesagt, naja, da gibt es ganz viele andere irgendwie, die sind ja auch spannend, nimm die doch, ob die dann so passen. Und sozusagen der Veranstalter in dem Fall wurde mit seinen Sorgen und Nöten eher auch so ein bisschen alleingelassen. Und dann wurde er auch noch kritisiert. Mhm. So, das... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig auf den Punkt gebracht habe, aber da würde ich mir ein bisschen anderen Umgang miteinander wünschen.
Ich hatte gerade so eine schöne Idee, vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es sogar eine Business-Idee, dass man sagt, es gibt einfach einen Pool an, es gibt ja diverse Veranstalter, VeranstalterInnen, Netzwerke gibt es ja auch schon, dass man da einfach sagt, hey, es gibt sowas wie einen öffentlichen Pool an, okay, ich habe da jetzt eine Idee, ich möchte gerne das Event am XY-Datum machen zu dem und dem Thema und praktisch wie so eine, ich sag mal, Speakerinnen und Speakerbörse irgendwie zu machen, um einfach auch da mehr irgendwie auch das Miteinander zu fördern, fände ich zum Beispiel jetzt eine schöne Idee. Und an der Stelle kann ich auf jeden Fall eine Plattform empfehlen, die heißt auch ganz einfach speakerinnen.org. Da kann sich jede sozusagen auch in den unterschiedlichsten Bereichen ihr eigenes Speakerinnenprofil erstellen. Ich bin da auch mit dabei und wird aber natürlich von der Plattform geprüft. Also da kann sich nicht jeder einfach, jeder Bot einfach eintragen. Das ist vielleicht schon mal so, eine Quelle, die man auch ganz gut empfehlen kann, wenn jetzt auch jemand zuhört, der oder die auch demnächst eine Konferenz oder Veranstaltung organisiert.
Ja, also klar, solche Tools gibt es schon, die müssen auch genutzt werden und letztendlich müssen die aber auch befüllt und mit Leben gefüllt werden. Also es muss halt gelebt werden. Einerseits muss so ein Veranstalter oder eine Veranstalterin, ist ja auch öfter mal, die richtigen, in dem Fall die richtigen weiblichen Leute finden und auch fragen und die müssen dann halt auch zusagen. Und ich habe da, wo wir gerade bei so War Stories sind, noch eine zweite Geschichte. Für meinen eigenen Podcast bin ich auch immer auf der Suche nach vielen hochkarätigen Gästen. Und natürlich versuche ich auch sehr stark darauf zu achten, dass das ein möglichst diverses Gästeportfolio ist, wenn man das mal so formulieren kann. Und gerade habe ich mit einer absoluten Topfrau aus dem Business einen Podcast aufgenommen. Und der wurde ein bisschen länger vorbereitet. Ich kann jetzt nicht sagen, was sie macht, weil würde jeder aus meiner Podcast-Liste sozusagen auch wissen, wer es ist. Aber im Prinzip haben wir uns eine Dreiviertelstunde im Vorgespräch unterhalten. Und dann habe ich gesagt, Frau Sowieso, ich möchte Sie unbedingt dabei haben. Tun Sie mir einen Gefallen, sagen Sie nicht ab. Ich glaube, es ist wichtig. Und bitte sagen Sie mir nicht ab, weil meine Gästeliste ist so prominent, da sehen Sie sich vielleicht nicht. Oder Sie haben sowas ja noch nie gemacht. Oder ob Sie Ihr Unternehmen auch richtig nach außen präsentieren. Oder zwei, drei von diesen Faktoren. Ich sage, bitte nicht. Sie müssen vors Mikro. Sie sind ein Role Model. Sie sind echt gut. Außerdem wird es ein super spannendes Interview. Und weißt du, was sie mir gesagt hat? Sie wird nochmal drüber nachdenken. Aber alle Punkte, die ich gerade genannt habe, sind ihr auch gerade durch den Kopf gegangen oder sind ihr vor unserem Gespräch durch den Kopf gegangen. Also, und wenn halt schon so absolute Top-Managerin zweifeln, vor so ein kleines Podcast-Mikrofon zu gehen, dann ist da halt einfach auch noch viel Arbeit zu tun und da ist es dann halt auch wichtig, dass die Role Models einfach die Airtime, die sie kriegen, auch nutzen an jeder möglichen Stelle. Das fände ich super. Und sie hat es dann auch gemacht und es war mega.
Sie hat es gemacht, sehr geil, sehr, sehr, sehr geil. Also direkt fallen mir da so ein paar Gründe ein, weswegen das vielleicht so ist, natürlich, was auch unter anderem natürlich mit der Erziehung zu tun hat, was einfach auch mit unserer auch Vergangenheit zu tun hat. Ich meine, es ist noch gar nicht so lange her, seitdem wir überhaupt hier in Deutschland ein eigenes Bankkonto zum Beispiel führen können. Ja, also das ist 50 Jahre vielleicht her. Und da würde mich mal interessieren, lieber Michael, ob du Vorschläge hast von deiner Seite aus, auch als jahrelanger Unternehmer und Gründer, Vorschläge für genau diese Themen, also Dinge, die man vielleicht schon, sei es im Business, aber vielleicht auch im Privaten irgendwie ändern kann.
Die Gründerin von Mission Female war bei mir im Podcast. Die habe ich eine ähnliche Frage, gestellt. Einer der Punkte, die sie genannt hat, war Augen auf bei der Partnerwahl. Mit wem will ich zusammen sein und was bedeutet das für meine eigene Rolle? Und ich würde das sogar noch erweitern, das hat nicht nur was mit der privaten Beziehung zu tun, sondern insbesondere auch, in welchem Unternehmen will ich eigentlich arbeiten? Nimmt mein Chef mich eigentlich ernst? Und wenn nicht, warum nicht? Also wegen fehlender Kompetenz oder wegen des Geschlechts oder wegen der Haarfarbe oder was auch immer. Solche Themen sich halt auch anzuschauen und sich dann zu trauen, zu wechseln, in welchem Lebensbereich auch immer. Ich glaube, das ist halt sehr, sehr wichtig und du hast mit Sicherheit recht, was die, ich sag mal so, historischen Entwicklungen angeht. Ist ja noch nicht so lange her, dass der Mann auch das Arbeitsverhältnis der Frau kündigen durfte oder den Arbeitsvertrag sogar mit unterschreiben musste oder so. Ich glaube, in den 70ern war das in der Bundesrepublik so. Ja. das ja schon auch, ja, wie soll ich sagen, irgendwie ein starkes Stück. Das ist,
kann das, man sich heute nicht mehr vorstellen.
Oh, nee, nicht so richtig. Also aus der Perspektive sind wir also schon ein Stück des Weges gegangen, aber natürlich ist da noch viel und auch vieles, was nachwirkt aus der Zeit. Wenn du dir anguckst, die Rollenverteilung, es gibt natürlich diese, ich sag mal so, biologische Rollenverteilung, dass die Frau einfach das Kind kriegt und das hat nun mal einen Impact auf die, ich sag mal, rein körperliche Arbeitsfähigkeit. Ja? Das, Frau kann jetzt nicht im Büro ihr Kind kriegen. Das ist schwierig und wahrscheinlich ist irgendwie in den paar Wochen danach auch immer noch schwierig. Das heißt, das sind so Themen, die werden wir ja nicht auflösen können. Aber was man auflösen kann, ist einerseits von staatlicher und politischer Seite natürlich so Themen wie Kinderbetreuung, dass man die angeht, dass man in Unternehmen vielleicht auch schaut, wo sind denn die Problempunkte, also Problempunkte in dem Fall die problematischen Managementpositionen, die heute vielleicht mit Leuten besetzt sind, die eine Schere im Kopf haben, wenn es um Beförderung von Mitarbeitern geht. Mhm. Dass man sich solche Themen halt anschaut, dass man aktiv wird, dass man auch in Teilen, würde ich fast schon sagen, auch mal den betriebswirtschaftlichen Blick drauf wirft. Weil es kann ja nicht sein, dass wir in Ausbildung, als Gesellschaft investieren wir in Ausbildung von Frauen super viel Geld und dann fallen, in Anführungsstrichen, irgendwie fallen die jahrelang sozusagen für uns, für unsere Volkswirtschaft aus, im Sinne von, sie gehen jetzt erstmal 3, 4, 5, wie viele Jahre auch immer, nicht ihrem Beruf nach, weil sie sich um die Kinder kümmern und nicht, weil sie sich vielleicht um die Kinder kümmern wollen, das sei ja jedem freigestellt, sondern weil halt die Infrastruktur fehlt drumherum. Mhm. Ja, oder so, dass wir uns gesellschaftlich weiterentwickeln auf dem Thema Homeoffice. Ich glaube, es ist ein Fehler, jetzt wie unser Arbeitsminister Ende letzten Jahres wollte, dass er sagt, wir müssen unbedingt ein Recht auf Homeoffice einführen, weil damit bürokratisieren wir es nur. Aber dass Firmen halt ihren Mitarbeitern dieses Vertrauen schenken, ihnen zeigen, wie funktioniert Arbeiten eigentlich. In dem Fall ist New Work sogar ist da auch ein positiver Aspekt, dass man das mit einfließen lässt. All das, diese Vereinbarung von Familie und Beruf klarzumachen, dass es ja nicht nur für die Frau gilt, sondern für den Mann. Also es sind viele Themen, an denen geschraubt werden muss und die allermeisten passieren entweder sozusagen im Portemonnaie oder im Kopf der Menschen.
Ich hatte auch gestern ein ganz tolles Gespräch innerhalb meines Netzwerks und ein paar Angestellte sind da auch mit dabei, die jetzt auch teilweise einen neuen Job anfangen und die eben auch, war auch eine dabei, die jetzt frisch Mama geworden ist, vor 3, 4 Monaten ungefähr. Und sie meinte, ja, sie hatte erst irgendwie vor, nächstes Jahr eigentlich wieder einzusteigen, hat jetzt aber bei einem anderen Arbeitgeber eine Stelle bekommen, eine Tandemstelle, die sie sich mit einer anderen Frau teilt. Und sie hat auch gemeint, sie ist total geil, sie freut sich total, dass sie jetzt im September schon anfangen kann und sie, ja, hätte sie diese Möglichkeit nicht gehabt, dann wäre sie ja einfach beim alten Arbeitgeber geblieben und wäre einfach erst nächstes Jahr eingestiegen. So, aber es ist ja einfach da wieder auch diese Möglichkeiten zu schaffen und du bist ja auch, mich würde mal total interessieren, wie das dann bei dir, bei deinem Unternehmen dann so abläuft. Also ob es da auch vielleicht bestimmte Punkte gibt, wo du sagst, hey, guck mal, das und das tun wir, um Frauen da zu unterstützen.
Ja, also vielleicht ein Punkt, der mir wichtig ist, wir haben ja das Thema New Work gestreift. Ich glaube, wir sollten uns bewusst machen, dass wir in einer, ich sag mal so, Bubble leben, auch so, ich nenne sie manchmal so die LinkedIn Bubble, wir sind Schreibtischtäter, können viel Homeoffice machen, arbeiten in der digitalen oder digitalisierten Welt. Kommunikation ist sozusagen unser Hauptprodukt in irgendeiner Form, was wir machen. Wenn wir diese Diskussionen führen, halte ich es für total wichtig, auch die wahrscheinlich 60, 70% sonstigen Berufsgruppen nicht außen, nicht außen vor zu lassen. Weil was ist mit der Supermarktverkäuferin, die kann keinen New Work machen, der hilft es auch nicht, wenn sie eine Tandemstelle irgendwie machen kann. Die kriegt im Zweifel eh da nur einen schlecht bezahlten Stundenjob. Mhm. Der würde halt helfen, wenn Kinderbetreuung da wäre, wenn die Kinderbetreuung kostenlos wäre, wenn die Kinderbetreuung nicht ist von morgens um 8 bis nachmittags um 16 Uhr, sondern von morgens um 5 meinetwegen bis abends um 21 Uhr flexible Öffnungszeiten. Solche Themen, das halte ich für extrem wichtig, weil ansonsten wird das Thema halt so ein Stück weit auch eine Diskussion zwischen privilegierten Leuten.
Ja.
Und das halte ich für total gefährlich, weil das wiederum wird dann dafür sorgen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz nicht da ist. Mhm. Ja, dann heißt es so, ja, guck mal, die Sesselfurzer sozusagen, wie man auf dem Bau über Büroleute sagt,
ja.
Die machen sich Gedanken, was die wohl für Sorgen haben. Ja, irgendwie. Also das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt. Das dürfen wir in der Diskussion nicht vergessen. Was bedeutet das für Unternehmen, in denen ich beteiligt bin oder in irgendeiner Form aktiv bin? Ich versuche mich immer darauf hinzuwirken, dass wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach ihrer Qualifikation und ihrem Engagement bewerten. Mhm. Für mich war es tatsächlich über die Jahre, man lernt ja dazu, also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, jetzt mit einer Frau eine andere Gehaltsverhandlung zu führen als mit einem Mann. Aber es gibt natürlich durchaus Leute in Managementpositionen, die sagen, im Zweifel, der Frau gebe ich mal ein bisschen weniger, weil die ist eh auch damit zufrieden. Ja, also so Themen zum Beispiel, das halte ich für total abstrus. Mhm. Dann muss man natürlich eine gewisse Flexibilität ins Arbeitsumfeld bringen. Das heißt, wenn eine Frau Kinder hat und Kinder sind nun mal krank, ganz, ganz, ganz praktisch, dann muss man halt schlicht und ergreifend, oft ist es auch einfach die Kommunikation, ja, dass man nicht irgendwie als Chef derbe genervt ist, wenn die Frau morgens anruft und sagt, du, jetzt hier irgendwie, Kind ist krank, kann ich heute von zu Hause aus arbeiten? Dann muss es selbstverständlich sein. Mhm. Die Frau soll entscheiden dann. Ja, gleiches gilt übrigens für einen Mann, der Kinderbetreuung machen würde. Mhm. Leider Gottes, damit sind wir wieder bei den gesellschaftlichen Themen, sind es halt in den allermeisten Fällen die Frauen. Dann gibt es halt so Themen wie, ich schaue mir halt an, wie kann ich dafür sorgen, dass Frauen auch Karriere machen, also die nächsten Schritte auch gehen können, obwohl sie vielleicht Teilzeit arbeiten. Ja, dass man versucht, die Stellen so zusammenzubasteln, dass das funktioniert. Und das alles vor dem Hintergrund, dass es halt im Zweifel auch nicht einfach ist. Ja? Also wenn man im Dienstleistungsbereich unterwegs ist und dann bist du in einer Mediaagentur und musst Kunden mit 7-8-stelligen Budgets betreuen, klar, die rufen halt auch abends um 18 Uhr mal an. Ja, und das bedarf dann viel Kommunikation und manchmal geht es halt auch nicht. Ja, dann braucht man halt einen klassischen Vollzeitjob. Aber die Stellen, die es gibt, oder da, wo man es sozusagen so zurechtbauen kann, dass es funktioniert, da sollte man es unbedingt auch tun.
Mhm. Finde ich einen total wichtigen Punkt. Gerade so der Begriff Sesselfurzer ist mir jetzt echt irgendwie jetzt im Kopf geblieben. Finde ich total gut. Und ich glaube auch so das Thema, hatten wir, glaube ich, auch schon bei uns im Vorgespräch, gerade ganz großes Thema eigentlich Kinderbetreuung. Ich glaube, da liegt ein sehr, sehr, sehr großer Hebel in dieser Sache. Weil wir ja gerade auch schon so schön über deine Unternehmen, beziehungsweise ja auch, wo du beteiligt dran bist, gesprochen haben, wird mich mehr natürlich ja auch und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessieren. Klar, wir hatten ganz kurz im Intro natürlich angeteasert, wer du denn so bist, was du denn so machst. Aber mich würde mal total interessieren, weil gerade bei uns im Business Talk Sofa finde ich es immer sehr spannend. Gab es irgendeinen Triggerpunkt oder verschiedenste Momente, die dich dazu bewegt haben, überhaupt zu gründen? Ja, also wir können da gerne mal so ein bisschen zurückzoomen, wie das alles bei dir gestartet hat.
Es gab so den einen oder anderen Triggerpunkt. Was mir halt durchaus wichtig war, immer noch ist, ist eine gewisse Unabhängigkeit. Also ich möchte ein Umfeld haben, in dem ich mich wohlfühle, und ich möchte nicht, dass dieses Umfeld von Menschen gestaltet wird, ja, die im Zweifel halt das anders gestalten, als ich das irgendwie toll finden würde. Bisschen egoistisch vielleicht, aber
gesunder Egoismus.
aber grundsätzlich ist es halt so, wenn du ein Unternehmen gründest, dann hast du die Chance, aber natürlich auch das Risiko der Gestaltung dieses Unternehmens. Und das wollte ich ausprobieren. Also ich habe das im Studium habe ich mal irgendwie versucht, so ein bisschen so Künstlermanagement, also Musiker zu betreuen. Das hat jetzt wissenschaftlich gar nicht funktioniert, aber war irgendwie ganz spannend. Dann habe ich natürlich auch nach dem Studium auch als Angestellter gearbeitet, habe aber immer im Hinterkopf gehabt, ich möchte auch was Eigenes machen. Und das hat dann funktioniert. Dann habe ich mit einem Kollegen zusammen Performance Media gegründet. Und das war der Startpunkt. Was man wahrscheinlich nicht unterschätzen darf, ist, ich gestalte es mir so, wie ich es will. Ist ja nicht nur nett, sondern ist auch derbe anstrengend im Zweifel. Und auch da glaube ich, dass wir in Deutschland so ein bisschen so sind. Es gibt so diese Story von Gründer sind irgendwie, das ist alles so cool und sexy, und dann sitzt man da in Berlin in der Talstraße, glaube ich, heißt sie, wo die ganzen Rocket Internet Startups losgelegt haben. Yeah. Alles ist cool, alle werden reich und ist irgendwie sexy, und abends gibt es eine Party und dann gibt es irgendwie Tischkecker und Bier und weiß ich nicht was. Ganz so ist natürlich nicht. Hm. Ja. Und ehrlicherweise, ich habe das auch schon geahnt, als es losging. Ja. Ist nicht nur Spaß, aber ich glaube auch, also ein wichtiger Punkt war halt auch mal für mich selber herauszufinden, wie weit kann ich es eigentlich bringen? Also wozu bin ich eigentlich fähig? Also wie leistungsfähig bin ich eigentlich in unterschiedlichen Themenbereichen? Und wenn du das dann zusammenzählst, man möchte irgendwie mal gucken, wie leistungsfähig man ist, man möchte das Umfeld gern selbst gestalten, man möchte halt im Zweifel auch das Produkt, was man verkauft, selber bestimmen können, vielleicht sogar selber bauen. Man möchte eine gewisse, ich sag mal so, Flexibilität auch in der eigenen Lebensplanung haben. Ja? Also wann nehme ich meinen Urlaub und wann nicht, ist als Angestellter natürlich immer ein Tick schwieriger als Gründer eines Unternehmens oder Chef eines Unternehmens. Und das habe ich halt zusammengeworfen und habe dann gedacht, komm, da tat sich eine gute Möglichkeit auf, und dann haben wir es gemacht.
Mhm. Was war die Möglichkeit?
Tatsächlich war das Performance Media ist eine, ist heute Teil der PR Group, ist eine digitale, performance-orientierte Media-Agentur gewesen. Das heißt, wir haben unsere Kunden haben uns ihr Marketingbudget gegeben für die digitalen Kanäle, insbesondere so Display, Werbebanner. Und wir haben, weiß ich nicht, dann der Bank gezeigt, wie sie Girokontokunden für, weiß ich nicht, Kundenakquisitionskosten von 150 statt von 800 Euro gewinnen können, einfach weil wir die Kampagnen ganz gut ausgesteuert haben. Mhm. Da waren wir so, das ist jetzt auch schon echt lange her, kann ich gar nicht sagen, wie lange, so 2005, 6, 7, 8 waren wir so die Ersten, die sowas in Deutschland gemacht haben. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert. Mein Co-Gründer damals war lustigerweise tatsächlich mein Ex-Chef aus meinem vorherigen
Job. Okay, spannend.
Und der hatte Lust, mit mir zu gründen. Ich hatte Lust, mit ihm zu gründen. Wir kannten uns ja auch schon ein paar Jahre, hatten schon relativ eng zusammengearbeitet. Und dann ist halt klar, so ein Thema tut sich halt auch nicht ständig auf. Ja, dann muss man halt einfach mal zugreifen und alles, was man hat, draufschmeißen.
Also bist du da auch so jemand, der sagt, okay, wenn jemand eine Idee hat, zu gründen, also schon wirklich eher schon was Konkreteres, und ich sehe das irgendwie immer wieder in der Community. Weiß nicht, ob das tatsächlich, ich würde jetzt mal nicht sagen, dass es das so ein Frauending ist, sondern allgemein einfach von Menschen, die irgendwie dann denken, ja, sie müssen jetzt irgendwie alles perfekt machen. Und bevor ich starte, am besten eine Webseite und ein Logo und ein Branding und Visitenkarten. Und erst wenn ich das alles habe, dann kann ich losgehen. Wie war das bei dir?
Damals bei uns war es so, wir haben zusammengesessen, wir haben das Geschäftsmodell diskutiert, was sich übrigens über Zeit dann auch noch ein Stück weit verändert, was auch relativ normal ist in den allermeisten Businesses. Dann haben wir gesagt, ja, wir machen das. Dann haben wir die finanziellen Kennzahlen mal auf den Zettel geschrieben, also wer hat wie viel eigentlich, um zu investieren. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, alles klar, machen wir. Lustigerweise waren wir dann beim Notar, haben die GmbH gegründet und als ich beim Notar saß, hat dann noch der Vorstandschef von dem Unternehmen, wo ich ja noch angestellt war, bei mir auf dem Handy angerufen, wollte irgendwas von mir, war mir ein bisschen unangenehm. tatsächlich, ja, also Kündigung habe ich natürlich alles sauber gemacht, das war schon alles gelaufen, aber ja, wir hatten nichts, also wir hatten einen Plan. Und haben uns dann um ein Büro gekümmert, haben uns mal einen Rechner gekauft, haben den Kram aufgebaut und dann ging es los. Und erst dann haben wir tatsächlich auch uns um Webseite, Briefpapier, was man da braucht man heute eigentlich nicht mehr, Visitenkarten und den ganzen Kram gekümmert. Ja. Aber ich glaube, du musst halt, worauf du ja hinaus willst, ist, dass man akzeptieren muss, dass so ein Business auch Veränderungen nicht nur mit sich bringt, sondern sich selber auch nochmal stark verändert. Das heißt, du musst natürlich schon einen klaren Plan haben, du musst die groben Eckdaten festhaben, aber da noch an irgendwelchen Kleinkram rumzufummeln, bevor ich mich entscheide, es zu machen, ich glaube, das kostet Zeit und wahrscheinlich stirbt dann auch das ein oder andere Projekt.
Gibt es so vielleicht für dich irgendwelche, ich sag mal, weil du jetzt ja auch schon mehrere Unternehmen gegründet hast oder da auch mit drin steckst, gibt es für dich so ein, also ich sag mal, Abläufe, wo man sagt, okay, also zuerst auf jeden Fall das, dann das, dann das, also wie so ein Fünf-Schritte-System oder wo du sagst, okay, also wenn diese ganzen Dinge gegeben sind und wir sie nacheinander tun in der richtigen Reihenfolge, dann hat das Ding auf jeden Fall Erfolg.
Ja, also wenn ich das hätte, dann...
dann wärst du jetzt Billionär.
Wahrscheinlich, ja. Dann würde es richtig vorangehen. Ich glaube, ich habe schon ein grobes Gefühl dafür, was man braucht. Es ändert sich aber auch. Es gibt so ein paar Daten, die immer stimmen müssen. Du musst wissen, willst du was alleine machen oder willst du es im Team machen? Wenn du es im Team machen willst, dann brauchst du die richtigen Leute. Die richtigen Leute wiederum sind für jeden andere Leute. Also du brauchst die für dich richtigen Leute mit den richtigen Kompetenzen, sowohl fachlich als auch sozial. Man sollte natürlich eine grobe Idee haben von dem, wie es wirtschaftlich aussieht. Vielleicht sollte man auch einen kleinen Puffer noch haben, wenn die eigene Prognose fürs neue Unternehmen vielleicht dann doch nicht eintrifft und es ein Tick schwieriger wird. Solche Sachen sollte man sich überlegen. Aber was will ich machen? Welcher Nutzen folgt daraus und kann das ein nachhaltiges Geschäft sein? Mit wem will ich das machen? Und wie sieht die Investitionsseite aus? Was nicht heißt, dass man immer irgendwie was machen muss, wo man riesig Kohle reinsteckt. Das ist ja auch sehr en vogue aktuell. Wir haben milliardenschwere Unternehmen, die dafür sorgen, dass wir uns innerhalb von 10 Minuten unser Klopapier liefern lassen können. Aktuell ist so ein bisschen unklar. Ich glaube schon, dass der ein oder andere davon dann auch profitabel arbeiten wird, mittel- und langfristig. Aber was will ich machen? Wie will ich es machen? Mit wem will ich es machen? Und will ich das auch langfristig gegebenenfalls machen?
Du hattest ja damals auch angefangen mit einem Co-Gründer. Witzigerweise fand ich so spannend, weil ich habe meine erste Firma auch genauso gegründet, gemeinsam mit meinem Ex-Chef. Also auch total, total cool. Und wir sind auch heute noch sehr, sehr gut in Kontakt und da einfach auch eine tolle, tolle Zeit gehabt. Würdest du sagen, dass du jetzt als Michael immer bevorzugen würdest, zu zweit oder im Team zu gründen?
Nee, das würde ich nicht grundsätzlich sagen. Ich glaube, im Team gründen macht dann Sinn, wenn es wirklich ein gutes Team ist. Mhm. Also einfach nur, um jemanden zu haben, mit dem man auch mal quatschen kann. Ja, das macht keinen Sinn. Oder jemanden haben, der einen auch bestätigt in seiner Denkweise die ganze Zeit. Sagt, ja, wir machen jetzt nur sozusagen, wenn sich ein Dödel von dem Geschäftskonzept überzeugen lässt, kann das okay sein. Es wird aber nicht besser dadurch, wenn zwei Dödel sich überzeugen lassen. Ja, das, ich glaube, das ist nicht der Treiber, sondern es ist ähnlich wie mit dem Business an sich. Wenn du es machst, dann halt richtig gut. Also nicht irgendjemanden dazu nehmen, sondern jemanden, wo du sagst, okay, das könnte ziemlich gut passen. Es gibt keine Garantien, aber es könnte sehr gut passen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Da kommen Kompetenzen mit, die ich vielleicht selber nicht habe. Da werden andere Ressourcen vielleicht, ja, können ja auch finanzielle Ressourcen sein, mitgebracht, die ich selber nicht habe. Eins muss halt klar sein, so eine Unternehmensgründung, das ist schon auch, ich würde mal behaupten, das ist dicht dran an der Ehe, was die Intensität des Zusammenlebens angeht und auch das sozusagen der Nachhaltigkeit dieser Beziehung, weil du kannst da nicht einfach aufhören. Wenn du eine GmbH mit jemandem zusammen gründest und da sitzen 30 Mitarbeiter irgendwann, dann ist auch nicht ganz so einfach, wenn einer dann sagt, boah, ich habe keine Lust mehr, ich ziehe aus. Ja, das geht natürlich alles, aber wenn man das dann machen will, dann hilft es halt auch, wenn alle Beteiligten konstruktiv zum Beispiel mit der Situation umgehen können. Also ich würde einen Geschäftspartner schon auch sorgsam auswählen oder Geschäftspartnerin.
Gab es denn in deiner bisherigen Laufbahn auch so Themen, wo du gesagt hast, oh, die sind ja echt scheiße gelaufen. Oh, das hätte ich mir gewünscht, dass das gerne anders gelaufen wäre. Also so Thema Fails oder es gibt ja auch so wunderbare hier Fuck-Up-Nights, die jetzt, glaube ich, auch langsam so wieder offline auch wieder hier starten. Gab es da so ein paar Punkte oder auch einen, den du gerne rausgreifen möchtest, um da auch wiederum natürlich auch jetzt hier im Gespräch das Learning mitzugeben?
Ja, gibt es. Wir haben mal Unternehmen gegründet, wo wir, das war Anfang der 2010er Jahre, wo es darum ging, schwerpunktmäßig Apps zu programmieren. Und im Prinzip haben wir es nicht, also wir haben es nicht auf die Schiene gekriegt. Wir hatten nicht ausreichend gute Entwicklerkapazität. Wir waren wahrscheinlich im Projektmanagement auch nicht irgendwie brillant. Wir haben versucht, das war auch ein Fehler, den ich gemacht habe, ich habe an vielen Stellen Kosten zu sparen. Ja, auf der anderen Seite brauchten wir Umsatz. Also ich habe auf der einen Seite Kosten gespart, auf der anderen Seite bin ich jedem Auftrag hinterher gehechelt und habe versucht, das nochmal mit in unsere Produktionspipeline sozusagen reinzudrücken, sodass die Kollegen, die das dann irgendwie umsetzen, durften, in Anführungsstrichen, die standen einfach vor Herausforderungen, die sie gar nicht lösen konnten. Mhm. Und das hat dann dazu geführt auch, dass wir zum Beispiel ein mittelgroßes Projekt, weiß ich nicht, glaube ich, zu 70% fertiggestellt haben und einfach schlicht und ergreifend nicht weitergekommen sind. Und ich dann vor den Kunden stehen musste und sagen musste, ich tut mir total leid, wir kippen euch den Kram jetzt hier auf den Tisch. Und ihr könnt damit machen, was ihr wollt, aber wir können es nicht weitermachen, weil das zerreißt dann unsere Firma. Und das hat natürlich, abgesehen davon, das hat natürlich viel Geld gekostet, hat alles, diese Situation, war das für mich eine komplett neue Erfahrung. Davor war ich eigentlich immer so unterwegs, dass ich mit Geschäftspartnern und Kunden sehr, sehr, also da sehr positive, sehr gute Leistungen abgeliefert habe. Also entweder ich oder mein Team oder unser Produkt war immer, das lief immer gut. Ich kannte das nicht. Ich wusste nicht, wie das ist, wenn man in Sack und Asche zum Kunden geht und sagt, alles scheiße, tut mir auch total leid. Ich weiß, es hilft dir nicht, aber hier ist der Kram. Und dann kippe ich es hier auf den Tisch. Mhm. Das war für mich persönlich extrem unangenehm. Also ich habe mich so ein bisschen so, weiß ich nicht, wie ein Verräter gefühlt gegenüber dem Kunden. Und das macht gar keinen Spaß. Was habe ich daraus gelernt? Ich hätte diverse Aufträge gar nicht akquirieren dürfen. Ich hätte viel mehr vorher mich austauschen müssen mit den Jungs, die es dann bauen. Also ich selber kann ja nicht bauen, da kommt halt auch nochmal dazu. Mhm. Ich hätte da viel mehr auf die hören müssen, die die Projekte dann umsetzen sollten, technisch. Mhm. Und im Zweifel hätte ich auch einfach sagen müssen, okay, das ist kein Geschäftsmodell für uns. Wir sind nicht in der Lage, irgendwie da eine gute IT, gutes IT-Dienstleistungsunternehmen zusammenzubauen. Lass doch mal das Geschäftsmodell ändern. Das hätte ich wahrscheinlich, also einfach mal, ab und zu muss man auch die Notbremse dann ziehen. Das habe ich zu spät getan.
Ich glaube, das ist ja auch so dieses Thema von, gerade von Unternehmern oder Unternehmerinnen, dieses da auch so den, ich sag mal, den Überblick zu haben von allen Fähigkeiten, vom Time-Management, von allem Möglichen, was da ja irgendwie reinzahlt, um dann entscheiden zu können, ja, Hü oder Hot. Mich würde auch mal noch interessieren, weil ich finde es total spannend und danke auf jeden Fall schon mal fürs Erzählen der Story. Du hast ja gesagt, und das ist total verständlich, dass du dich da natürlich nicht cool gefühlt hast, als du da jetzt irgendwie vor dem Kunden standest und sagen musstest, hey, ja, ist nicht und tut uns leid. Gab es da noch irgendwie für dich persönlich irgendwie sowas, wo du sagst, das hat dir dabei geholfen, gerade in so, ich sag mal, generalisierten, schwierigen Situationen, sei es jetzt ein Kunde, wo man einfach sagen muss, hey, das ist nicht mehr oder irgendwas, was nicht mehr funktioniert hat und man den anderen kommunizieren muss. Gab es da noch irgendwas, wo du vielleicht für dich persönlich im vorherigen Status des Gesprächs gemacht hast, also wie du dich darauf vorbereitet hast zum Beispiel?
Also ich habe mir natürlich schon die Konsequenzen überlegt. Mhm. Also was bedeutet das für den Kunden, was bedeutet das für uns? Dann habe ich mir, im Prinzip habe ich mir vorgenommen, einfach ehrlich zu sein. Mhm. Und ich glaube, das war auch der Punkt, der zumindest verhindert hat, dass die Kunden uns dann hinterher gehasst haben. Einmal, weil die gesehen haben, wir sind halt in der Notlage. Und wir haben es ja auch nicht aus bösem Willen gemacht, aber wir haben es getan, haben es halt ja irgendwie da dahin gebracht, wo es dann war und dann stecken geblieben ist. Ist übrigens auch so ein Thema, ne? Ich habe das ja nicht mit Absicht gemacht oder nicht mit bösem Willen oder so. Solche Themen spielen dann halt irgendwann keine Rolle mehr, weil es erzählt nur noch das Ergebnis. Ja. Und damit muss man dann einfach ehrlich umgehen. Und das hatte ich mir vor dem Gespräch vorgenommen und das habe ich dann auch getan. Also zumindest einer von den beiden, die damals Kunde bei uns waren, redet noch mit mir und trifft sich mit mir sogar auch mal zum Mittagessen. Also, hast vermieden.
Ja, hast vermieden. Aber auch total schön, das, was du gerade gesagt hast, dass also nicht nur das Ehrlichsein, sondern aber auch genauso sich im Vorfeld einfach klar zu sein, was hat es überhaupt nicht nur für Auswirkungen jetzt auf mich oder auf dein Unternehmen, sondern natürlich auch auf den anderen oder für die anderen. Und mein Co-Founder sagt immer auch ganz stark, wenn es um irgendwelche neuen Ideen geht oder wir was Neues ausprobieren, dann immer auch nicht so blauäugig zu sein, sondern dann auch zu sagen, okay, was ist das Best-Case-Szenario und was ist das Worst-Case-Szenario? Weil ich kenne das zumindest auch teilweise von mir, dass man manchmal so geile Ideen hat, entweder verfließen sie dann irgendwie im Alltagsgeschäft oder aber ich würde mich eh eigentlich schon als jemand bezeichnen, die als Macherin und die rausgeht und probiert. Aber selbst ich habe manchmal bei manchen Sachen so, wo ich mir denke, ah, ich weiß nicht, ich bin so unsicher, ob das jetzt wirklich so funktioniert. Und natürlich hängen da ja auch einfach Prozesse dran, MitarbeiterInnen, die da irgendwie auch investiert werden müssen. Gibt es da irgendwelche Ideen, die gerade vielleicht bei dir irgendwo in der Schublade schlummern, wo du sagst, oh, die würdest du irgendwie unheimlich gerne mal umsetzen?
Du meinst jetzt Geschäftsideen?
Ja, oder? Geschäftsideen zum Beispiel. Also.
da gibt es tatsächlich so das eine oder andere. Ich habe noch mal, ich würde im Podcast-Bereich ganz gerne was machen. Da habe ich quasi in meinem Kopf auch schon ein fertig ausgearbeitetes Konzept, fast schon mit garantiertem Umsatzstrom.
Sehr geil.
Da fehlt mir tatsächlich Unterstützung. Dann glaube ich, dass man im Bereich Weiterbildung sehr, sehr viel machen kann. Da habe ich kein komplett fertiges Businessmodell im Kopf, aber ich glaube sehr stark daran, dass wir, was man ja aktuell auch sieht, einen großen Ressourcenmangel haben in Deutschland. Das wird nicht so viel besser werden und kann halt meiner Meinung nach durch zwei Faktoren verbessert werden. Das ist einmal die richtige Bildung und Fort- und Weiterbildung von Menschen, die halt in Deutschland leben, aber auch durch Zuwanderung im richtigen Maße, die richtige Art und Weise, wie auch immer man das jetzt formulieren mag. Und diese Zuwanderung sozusagen auch da Qualifikation anzubieten in dem Umfeld. Also sei es jetzt irgendwie sprachlich, sei es fachlich, was auch immer. Wir erleben ja jetzt gerade, wie aus der Ukraine viele Flüchtlinge leider Gottes kommen und die scheinen so ein Tick einfacher in den deutschen Arbeitsmarkt integrierbar zu sein, als es vielleicht 2015, 16 mit den syrischen Flüchtlingen passiert ist. Ich hoffe, man hat daraus gelernt und die ersten Effekte zeigen sich. Aber da glaube ich, gibt es viele Nischen, wo man sehr, sehr gut Wert stiften kann. Und ehrlicherweise im Bildungsbereich glaube ich sogar auch, ist so ein sehr positiver Punkt. Man macht halt auch noch was mit Purpose. Ja, also was Sinnvolles, nicht nur Werbebanner ins Internet kleben.
Ach cool, sehr cool. Also ich habe da auf jeden Fall auch dafür eine Liste angelegt. Da sind auch die letzten paar Tage mal wieder so ein paar neue Sachen auf die Liste gekommen. Also ich bin mal gucken, wie sich das alles bei uns noch weiterentwickelt, weil bei mir ist auch gerade ganz großer Part oder großes Vorhaben auch für 2023, mich einfach noch mehr aus den einzelnen Prozessen rauszuziehen, weil ich bin einfach noch viel zu oft der Flaschenhals in vielen Dingen, um da einfach wieder auch ein paar neue Dinge anzustoßen, weil das einfach auch mein Potenzial ist zum Beispiel. Ja. Und aber cool, wo suchst du denn Unterstützung für den Podcast? Vielleicht kannst du ja hier ein kleines Shoutout machen, vielleicht gibt es da ja jemand.
Also generell, generell bei der Podcast, wie sagt man, Konzeption, das Audioformat an sich ist noch nicht komplett fertig in meinem Kopf. Da kann man nochmal was machen. Und dann geht es tatsächlich auch darum, vertrieblich aktiv zu werden und diese einzelnen Podcast-Folgen sozusagen dann Sponsoren oder Unterstützern zu verkaufen. Ich habe dann ein relativ spezielles Ding im Kopf. Ich weiß auch, dass es funktioniert, weil es gibt sowas Ähnliches halt schon und die Kundengruppe zahlt signifikant viel Geld dann für solche Themen. Das finde ich ganz spannend. Also wenn sich jemand im Reisebereich auskennt und auf Podcast Lust hat, ja, kann sich
dann bei Michael melden.
Gern bei Michael melden. Aber was ich halt oder was mich interessiert, mal andersrum gefragt, wie machst du das denn? Glaubst du denn, dass bei euch im Netzwerk zum Beispiel ist da eher ein Mangel an Ideen oder ist es eher ein Mangel an irgendwas anderem? Weil du sagst irgendwie, du hast 27 Ideen, ich habe wahrscheinlich 12. Wenn die Damen bei euch aus dem Netzwerk, wenn da jemand ernsthaft gründen will, vielleicht ja auch erstmal Part-Time, dann würde es doch eher Sinn machen, vielleicht sogar dich oder mich anzusprechen und zu sagen, hast du nicht ein cooles Thema, wo du Unterstützung brauchst? Ich würde das gerne mal hochziehen. Oder wie funktioniert das bei euch?
Tatsächlich ist es eher andersrum. Also ich glaube, dass die meisten, also sei es jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen im Netzwerk, die haben schon relativ ein klares Bild, so auch vor allem natürlich vielleicht jetzt nicht unbedingt ein klares Bild in der genauen Positionierung. Ja, das ändert sich ja auch immer noch in den Jahren. Aber im Prinzip ist da schon so eine eigene Leidenschaft da, wo sie sagen, okay, das kann ich nach außen geben oder da hatte ich Lust drauf. Da finde ich gerade, gibt es viele Ideen, aber wo es zumindest bei mir oder ich würde mal sagen, im Allgemeinen hakt, ist tatsächlich so passende Menschen, so das Puzzleteil dafür zu finden oder die Puzzleteile, die dann eben dafür passen, um dann in die Umsetzung zu gehen. Ja. Also das ist so zumindest das, was ich erlebe. Ich suche jetzt schon seit über 2 Jahren eine entweder Co-Founder, Co-Founderin oder Geschäftsführer, Geschäftsführerin für mein Zuckerwatten-Catering.
Ja.
Und nicht nur Catering, sondern es soll auch tatsächlich auch ein Online-Shop daraus erstellt werden mit einer großen Produktion. Also ich habe da Großes vor, aber die Zeit einfach nicht, weil mein Fokus bei Femboss liegt.
Klar. So.
Das
kenne ich. Wenn ich Also aus der Erfahrung heraus weiß ich von vielen Menschen, die sagen, ich würde gerne was gründen, was Selbstständiges machen, aber mir fehlt noch so die Idee. Und ich persönlich glaube, dass die Ideen halt auch beim Machen kommen. Mhm. Also es hilft halt auch einfach mal was gegründet zu haben, um mal zu verstehen, wie geht's. Und meine Befürchtung, vielleicht ist es bei euch im Netzwerk tatsächlich auch so, ist, dass sozusagen nach dem perfekten Setup, mit der perfekten Geschäftsidee, mit dem perfekten Produkt gesucht wird, was dann aber auch noch gesellschaftlich höchst anerkannt ist und einen Purpose hat. Und bevor nicht alle diese Faktoren da sind, wird nicht gegründet. Und ehrlicherweise dazu, liebe Damen, wenn ihr darauf wartet, werdet ihr auch mit 65 noch im Angestelltenjob sein.
Definitiv, ja. Ja. Also ich glaube, da auch ganz, ganz großer Part, der für mich auch sehr wichtig ist oder weswegen wir auch das Netzwerk gegründet haben oder die Plattform, ist eben genau um Role Models, wie du sie auch ganz am Anfang des Gesprächs auch erzählt hast, diese Frauen, diese Männer einfach sichtbar zu machen. Also wir jetzt in unserem Falle die Frauen, aber ich denke im gleichen Maße, dass es einfach noch so viele Menschen da draußen gibt, die jetzt nicht diejenigen, die man halt aus der Gründerszene schon so kennt. Ja. Das ist toll und das ist auch super. Aber was mir auf jeden Fall sehr geholfen hat in meiner bisherigen Laufbahn, ist tatsächlich auch Vorbilder zu haben in meinem direkten Umfeld, die ich aber eben auch fragen kann und nicht jemand, der einfach irgendwie 800 Schritte schon weiter ist, beziehungsweise auch gar nicht greifbar, weil irgendwie in den USA sitzt und da never ever irgendwie wirklich was zustande kommen würde. Wobei, wer weiß. Das find ich einfach nochmal toll und da auch einfach Menschen allgemein die Bühne zu geben, um auch ihre Geschichte zu erzählen. Ich glaube, deswegen machen wir beide ja auch hier vice versa hier den Podcast oder unsere beiden Podcasts. Mich würde noch eine Sache interessieren, bevor wir in die kleine Dis or Dat-Runde starten. Das machen wir immer am Ende. Du darfst dich freuen, das geht ganz schnell.
Okay.
Großes Thema natürlich Netzwerk und du bist ja auch extrem gut vernetzt und hast dir ein sehr wertvolles Netzwerk aufgebaut und hast du denn noch irgendwie einen Tipp oder mehrere Tipps, wenn du magst, gerade so wenn es um das Thema Netzwerken geht, vielleicht wir bleiben mal bei einem ganz spezifischen Thema, Netzwerken auf Events, sei es jetzt digital oder offline, hast du da irgendwelche Tipps für Menschen, die vielleicht jetzt noch gar nicht so oft irgendwie Netzwerken waren und vielleicht auch teilweise sich noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Angst davor haben, jetzt irgendwie neue Leute anzusprechen, aber sie wissen definitiv, dass es so wichtig ist, ein Netzwerk aufzubauen.
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich zu akzeptieren, dass ein Netzwerk wichtig ist und damit dann auch zu arbeiten. Also ich selbst habe jahrelang einfach in meinen Firmen oder an meinen Firmen, je nachdem, gearbeitet und habe mir immer gedacht, ja, zu einer Messe gehe ich halt, wenn ich da Kunden treffe, denen ich was verkaufen kann. Mhm. Ja, mit einem eigenen Messestand. Ansonsten gehe ich da nicht. Irgendwie dieses ständig da zum Mittagessen gehen und mit irgendwem rumquatschen, macht ja alles keinen Sinn, weil irgendwie ist ja nicht produktiv und wer weiß, und das bringt alles nichts. Das war so mein, ja, ich würde mal sagen, so vor 15 Jahren wahrscheinlich so mein gedankliches Setup. Und irgendwann habe ich dann aber verstanden, also ins Netzwerken kommt man ja automatisch, auch gerade wenn man, so wie ich, dann mit einer Media-Agentur unterwegs ist, dann verteilt man Budgets und jeder, der Budgets verteilt, der findet zumindest hier und da mal ein offenes Ohr, weil verkaufen will einem dann jeder doch noch irgendwie was. Und ich habe dann aber gemerkt über die Jahre, dass ein Teil der Kontakte, die ich dann da quasi automatisch mit eingesammelt habe, dass ich die auch persönlich mochte, was für mich immer schon auch ein Stück weit ein Indikator war, ich möchte halt keine Zeit mit Leuten verbringen, die ich nicht mag. Mhm. Ja, deshalb so ein gewisses Grundverständnis füreinander sollte da sein. Und es hat mir aber auch dann auch businessseitig an der einen oder anderen Stelle geholfen, weil ich mal wusste, wen kann ich eigentlich fragen, wenn ich irgendwie ein Thema habe. Und da ich selber auch relativ offen war, also wenn mich jemand fragt, kannst du mir mal einen Kontakt machen oder kennst du hier jemanden, kennst du da jemanden, dann schaue ich auch und dann sage ich auch sehr offen und ehrlich, ob ich den Kontakt machen will oder nicht. Und da hat sich über Zeit dann dieses Netzwerk aufgebaut, was ich glaube, ist tatsächlich gar nicht so ganz schlecht. Mhm. Und jetzt konkret auf das Thema Events zu kommen. Also wenn du für dich selber akzeptiert hast, das ist wichtig und du möchtest das machen, dann ist halt nochmal so ein bisschen so der Punkt, gerade auf so einer Konferenz, mit wem will ich mich eigentlich unterhalten? Mhm. Und ich glaube ganz stark daran, dass zwei Faktoren wichtig sind. Erstens, wenn man nicht anspricht, jemanden, dann kommt es nicht zum Gespräch. Also einer muss. Mhm. Ja, und du kannst halt nicht permanent deinem Gegenüber die Verantwortung zuschieben, dass dein Gegenüber dich dann anspricht, sondern ab und zu musst du halt auch selber mal guten Tag sagen. Und dann würde ich mir einfach die Leute ausgucken, irgendwie, die ich auch sympathisch finde. Weil dann hast du ein ungezwungenes Gespräch. Nur weil du, keine Ahnung, verkaufst irgendwie, bist bei einem Autozulieferer und verkaufst irgendwelchen Kram und dann steht da irgendwie jemand von Daimler, aber du findest überhaupt keinen Zugang zu dem Typen, hast halt einfach mal keinen Bock, dich da eine Stunde lang mit dem zu unterhalten. Also machst es lieber nicht, egal wie groß der potenzielle Kunde ist, der da hinten rumsteht. Oder VW, BMW, was auch immer. Ja, also da einfach so ein bisschen auch zu schauen, dass man diesen Sympathiefaktor, den man vielleicht gegenseitig hat, auch nutzt.
Mhm. Mhm. Sehr cool. Okay, ich hatte tatsächlich letztens auch noch einen coolen Tipp, was ich ganz cool finde, wenn zum Beispiel, da ist eine Person, die kennt man schon, ja, oder ist vielleicht der Veranstalter, die Veranstalterin, und diese Person spricht gerade mit jemand anderem oder vielleicht ja sogar in einer Gruppe. Stell dich einfach dazu. Also hab da irgendwie auch gar keine Angst jetzt irgendwie, also diejenigen jetzt gerade zuhören, irgendwie, dass man jetzt irgendwie da so nebendran steht und so bedeppert irgendwie dann guckt, sondern beteilige dich an dem Gespräch, ja, und dann wird es auch ganz natürlich sein, dass sich sozusagen auch wirklich diese Gruppe dann auch so dich so aufnimmt, also zumindest mache ich immer wieder die Erfahrung, da auch einfach mal ganz frech zu sein und sich einfach mal wohin zuzustellen und
Vielleicht der wichtigste Punkt dabei ist, keine Angst. Also ich sag mal so, ich mache mal dadurch, dass ich diesen Macht-was-Podcast mache, habe ich ja hier und da auch mal Politiker, die durchaus nicht wenig hochkarätig sind vor dem Mikro. Die sind aber auch alle sehr busy. Und deshalb braucht man halt hier und da auch mal ein Intro von jemandem. Mhm. Aber da musst du dich halt auch trauen. Also du musst dich halt trauen, einen Bundestagsabgeordneten nach dem Intro zu seinem Fraktionschef zu fragen. Wenn du dich das nicht traust, dann passiert das halt auch nicht. Mhm. Ja, und das ist jetzt auch so zwei, dreimal passiert. Und am Ende habe ich gemerkt, ach, die finden das ja irgendwie ganz, ganz nett. Und wenn ich sage, Mensch, ich brauche mal einen Ministerpräsidenten und dazu würde ich gerne mal wissen, wie ist eigentlich die Stimmung in der Fraktion gerade im Bundestag, weil das will ich dann mit dem Ministerpräsidenten besprechen, dann kriege ich da Rückmeldung. Und tatsächlich hilft mir das dann wiederum, eine bessere Podcast-Folge zu machen. Mhm. Also auch das ist ja Netzwerken in irgendeiner Form. Mhm. Und einfach sich trauen. Alles sind also alles nur Menschen, kochen alle nur mit Wasser.
Mhm. Voll schön. Oh, vielen lieben Dank, lieber Michael. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir könnten, glaube ich, noch ein bisschen weiter quatschen. Aber lass uns doch am Ende noch ganz kurz eine Runde This or That spielen. This or That ist ganz einfach, ich sage dir jeweils zwei Begriffe und du sagst mir ganz schnell, für welches du dich entscheidest. Du musst es auch nicht irgendwie genauer erklären, sondern einfach nur zack, raus damit sozusagen.
Okay, mach mal ein Beispiel.
Ja, okay, ich fang mal mit dem ersten Bereich an. Frauenquote, ja oder nein?
Oh, das ist ja richtig hart. Dazu habe ich gerade mit Anton Hofreiter gesprochen, gestern gerade.
Okay.
Und es ging im ersten Schritt ging es um feministische Außenpolitik. Mhm. Und dann in dem Zusammenhang haben wir das Thema Frauenquote, was bei den Grünen ja ein großes ist, diskutiert. Und Anton Hofreiter sagte, er begrüßt, also finde die Frauenquote gut. Klar, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Mhm. Sagt aber auch, je mehr Quoten man übereinander legt, desto schwieriger das wird, dass es überhaupt funktioniert. Also du hast eine Frauenquote, du hast eine ostdeutschen Quote, du hast eine Migrantenquote, du hast was auch immer mit blonden Haaren Quote und grüne Pullis Quote. Mhm. Irgendwann kriegst du es halt nicht mehr zusammengepasst. Mhm. Deshalb würde ich sagen, ich hab da auch dazugelernt, ich tendenziell kommt ein bisschen auf die Ausgestaltung an, aber grundsätzlich ja.
Grundsätzlich ja, okay. Die anderen Fragen sind einfacher, die kannst du ganz easy, kannst du ganz easy beantworten. Okay. Smoothie oder Schokolade?
Boah, Schokolade.
Direkt starten oder lange planen?
Direkt starten.
Und offline oder online Netzwerken?
Offline.
Okay, super. Das war's schon. Genau, ganz kurze Runde. Ganz arg lieben Dank dir, lieber Michael. Es war ein wunderbares Gespräch. Möchtest du am Ende noch ganz kurz etwas loswerden? Wir werden natürlich super gerne in die Shownotes alle Infos mit reinpacken, wo man dich findet, wo man den Podcast auch hören kann. Aber vielleicht möchtest du am Ende noch irgendwas loswerden.
Ja, so eine Message habe ich nicht.
Außer macht was.
Genau. Macht was ist tatsächlich, das finde ich wirklich gut. Deshalb habe ich den Podcast auch so genannt. Das, glaube ich, fehlt uns tatsächlich. Ein Punkt, der mir auch wichtig ist, wir sind ja so ein bisschen gestartet mit, irgendwie redet man miteinander oder prügelt man aufeinander ein. Also ich glaube, für uns in unserer Gesellschaft, ich würde mich da mehr freuen über ein bisschen mehr Miteinander, als immer gleich das Fingerpointing und das Aufeinander so ein bisschen einprügeln. Und aber auch, lass mal machen. Mhm. Lass mal nicht so viel quatschen. Lass mal machen. Mhm. Finde ich auch gut.
Sehr geil. Oh, herrlich. Vielen lieben Dank dir, lieber Michael.
Ja, ich danke dir.
War sehr schön auf dem Sofa mit dir, auf dem virtuellen. Und danke auch natürlich an alle, die jetzt zugehört haben und einen wunderbaren Tag.
Vielen Dank und tschüss.
Ich hoffe, die neue Episode des Business Talk Sofas hat dir gefallen und du konntest viele Learnings für dich mitnehmen. Wenn du dich meist alleine mit deinen Herausforderungen fühlst und du mehr Support möchtest, dann joine jetzt dem Place to Be für Gründerinnen und Selbstständige, die Femboss Insiders Community. Erhalte direkten Zugriff auf Videokurse von ExpertInnen aus den Bereichen Marketing, Sales, Mindset, Wellbeing, werde sichtbar und erleichtere dir die Suche nach neuen KundInnen. Bekomme auf einen Schlag über hunderte Business Sisters, die dich supporten, dich empowern und ihr gemeinsam viel schneller eure Ziele erreicht. Klick dich jetzt direkt rüber zu insiders.femboss.org und joine unserem starken Netzwerk. Digitale Live-Events und exklusive Goodies inklusive. Wir sehen uns nächste Woche wieder für eine neue Episode unseres Business Talk Sofa Podcasts. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und denk daran, better together.